Universalcode, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Hey ho, liebe Leute, eine neue Folge vom Universalcode Podcast. Die erscheint übrigens witzigerweise einen Tag, nachdem wir in Deutschland einen neuen Bundeskanzler, eine neue Regierung bekommen haben und an dem Tag, an dem sich in Rom, ich weiß nicht wie viele Kardinäle treffen, um einen neuen Papst zu wählen. Ja, wir müssen Gott sei Dank keine Bundeskanzler wählen und uns auch nicht um die Päpste kümmern, aber trotz alledem stehen wir hier bei Universalcode ja auch irgendwie für ganz, ganz viele neue Dinge in aufregenden Zeiten. Dazu gehört, dass dieses Jahr das Jahr sein wird, in dem unser neues Buch erscheinen wird, quasi Universalcode 2025. Wir sind fleißig beim Schreiben, Tun und Machen und sind ziemlich zuversichtlich, dass ihr das Ding spätestens Ende des Jahres in Händen halten werdet. Gibt auch noch ein paar andere Sachen, an denen wir gerade rumtüfteln, würde aber ein bisschen zu lange dauern, die jetzt alle in einen Podcast zu packen. Weil ich habe noch einen ganz großartigen Gast heute hier in unserem kleinen Studio. Er ist auch ein Autor, oder besser gesagt, er wird ein Autor dieses neuen Universalcode sein. Sein Name ist Mario Geisterhanslücke und mit ihm spreche ich jetzt über die Dinge, die sich im Journalismus vielleicht doch nicht geändert haben, weil sie einfach zu den Standards gehören, und darüber, was alles neu ist. Er ist übrigens stellvertretender Chefredakteur von der Verlagsgruppe Rhein-Main. Die geben eine ganze Menge großer Zeitungen heraus, gehört also zu den größeren Verlagen in Deutschland. Kleiner Spoiler, es wird sich mehr ändern, als gleich bleibt. Aber das wird euch ja wahrscheinlich nicht überraschen. In dem Sinne, rein ins Gespräch mit Mario hier beim Universalcode Podcast. Den kriegt ihr wie immer überall da, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Und diese Folge bekommt ihr auch auf dem YouTube-Kanal von Hybrid 1. Mario, man glaubt's kaum, ich habe auch mal Tageszeitung gelernt. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, was ich damals gelernt habe, wahrscheinlich würdest du mich laut auslachen und sagen, das hat mit dem, was wir heute machen, nichts mehr zu tun. Kann das sein?
Oh, das ist eine gute Frage. Bin ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher, weil wir merken ja bei all der, sagen wir, digitalen Transformation, das ist ja das schöne Buzzword, in dem wir uns befinden, dass die Kernqualitäten und der Kern dessen, was Lokaljournalismus, Regionaljournalismus, Journalismus als solchem ausmacht, dass die gar nicht so unterschiedlich sind. Ne? Wir haben natürlich riesen Herausforderungen, Geschäftsmodell, Technologien, Formate, viel mehr Plattformen und so weiter und so fort. Viele Plattformen auch, die wir nicht selber komplett beeinflussen können. Und zwar, die Liste ist ja fast unendlich lang, die dieser Themen dann wahrscheinlich in den nächsten Minuten nochmal streifen, aber im Kern merken wir, dass vieles von dem diese Grundtugenden nicht weggehen. Ganz besonders spannend, das habe ich auch schon an anderer Stelle mal gesagt, wir merken gerade beim Thema KI, was ja viele Branchen so komplett diskutieren wird, dass KI ja wirklich vieles kann. Wir setzen es ja auch an ganz vielen Stellen auch schon ein, aber wir merken Stand heute, dass KI im Kern ja keinen Journalismus, vor allen Dingen keinen Lokaljournalismus kann. Ne? Mal ganz naiv gesagt, wo sollen die Daten herkommen? Man muss schon mit Journalismus mit Menschen sprechen, zu Orten hingehen, Dinge recherchieren, Skandale aufdecken und so. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das so extrem unterschiedlich ist, wenn wir mal dieses ganze Thema, wie bereite ich eine Nachricht am Ende des Tages und wie distribuiere ich sie, und Klammer auf, wie verdienen wir eigentlich als außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen damit Geld, wenn wir das mal weglassen, glaube ich, ist es gar nicht so massiv unterschiedlich.
Sag mal, aber weil wir gerade von KI reden, über die Vergangenheit reden wir dann nachher nochmal ganz kurz. Ist das nicht eh eigentlich eine völlig verkehrte Debatte, wenn man meint, dass eine KI die kreative, ich rede jetzt von der Kreativität, nicht von Schnelligkeit, sondern die kreative Leistung eines halbwegs kreativen Menschen, eines halbwegs kreativen Journalisten überhaupt ersetzen kann? Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die Debatte geht eigentlich in eine falsche Ecke, weil die Debatte geht darum, kann eine KI jetzt besser schreiben als ich? Das würde ich im Regelfall mit Nein beantworten. Das war's. Eigentlich sind doch die Dinge, die KI ändern werden, möglicherweise ganz andere. Wie siehst es du?
Ja, ähnlich. Also ich sag mal, was mir ist die Debatte viel zu generalistisch, weil es ist ja immer so die Frage, kann KI, was auch immer KI, oder schlimmer noch ist, wenn ja die Leute dann sagen, die KI, was auch immer diese eine KI ist, sagt man ja immer gleich so, KI, die dann alles irgendwie ersetzt, ist ja auch totaler Quatsch, sondern also wir sprechen auch intern sehr bewusst immer von KI-Systemen und verschiedenen KI-Systemen für verschiedene Anwendungsfälle. Dazu kommt, dass vieles, was ja landläufig als KI bezeichnet wird, mit KI schon mal gar nichts zu tun hat, sondern eigentlich nur Automatisierung aufgrund von Regeln sind. Egal, ja, bin ich voll bei dir, ist mir viel zu generalistisch. Ich glaube schon daran, dass es diverse Anwendungsfälle gibt für den Einsatz von KI, wie wir es heute auch schon machen, da wird noch viel mehr kommen in dieser ganzen Kette, in der Journalismus, ich nenne es jetzt mal Produktionsprozess. Also bei uns ist so, wir gedanklich alles, was wir machen, wie wir unsere Mannschaften aufstellen, unsere Lokalredaktion, wie wir unsere Technik aufstellen, unsere Neudeutsch Workflows aufstellen, das machen wir gedanklich immer anhand unserer Produktionskette, fängt ganz links an beim Thema Themenfindung, worüber berichten wir überhaupt, dann kommt das Thema Recherche, dann kommt das Thema Produktion vor Ort, mit Menschen sprechen, Fotos machen, alles was Produktion halt ist, dann kommt das Thema Postproduktion, das daraus in irgendeiner Form ein Stück Inhalt wird, was auch immer, Video, Artikel, Text, alles zusammen. Dann kommt das Thema Distribution, mindestens genauso wichtig, in welchem Format spiele ich es, an welche Zielgruppe, in welchem Kanal, auf welcher Weise aus. Und dann kommt das Thema Lernen aus. Das sind immer die Setzschritte, die wir auch bei uns in der Chefredaktion regelmäßig durchgehen und überlegen, wer macht was, wo können wir das sinnvoll machen. Ich glaube schon, dass an ganz vielen dieser Stellen, je weiter du nach rechts gehst, desto mehr KI eine große Hilfe sein kann. Ich glaube auch daran, dass es Fälle gibt, haben wir heute schon, wo du auch KI-Systeme zum Recherchieren brauchst, ne? Auch für die Themenfindung brauchst. Stichwort Datenjournalismus, wenn du da mit riesengroßen, vielleicht sogar exklusiven Datensätzen, investigativen Datensätzen konfrontiert bist, wo du dann überhaupt was rausfinden musst, dann wird KI dabei helfen. Aber diese Vorstellung, wir haben heute 5 super Reporter in Lokalredaktion X und auch nur einen davon können wir durch die KI, wer auch immer noch diese KI sein soll, ersetzen, halte ich für Quatsch.
Du erinnerst dich, du warst ja auch bei uns beim Future Campus dabei und dort ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, von dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiß, ob du ihn gesagt hast oder der Kollege Markus Knall. Ist auch egal, der Satz war sinngemäß der, Technologie entwickelt sich schneller als Journalismus. Und das letztendlich, also ich glaube erstens, dass das stimmt und zweitens, wenn man das voraussetzt, dann würde das doch aber bedeuten, dass wir uns künftig mit allem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Geschäftsmodell, Distribution, mit Herstellung, Postproduktion und so weiter, permanent an dem orientieren müssten, was Technologieentwicklungen mit sich bringen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, und vielleicht täusche ich mich, dass es früher umgekehrt war. Wir haben unsere Anforderungen gehabt an unsere Inhalte und haben dann versucht, uns eine Technologie zu bauen, mit der wir das machen können. Jetzt ist es umgedreht. Das heißt doch aber auch, dass du jetzt zum Beispiel als stellvertretender Chefredakteur eine sehr hohe Technologieaffinität haben musst, die ich übrigens nicht haben musste damals. Also wenn wir schon von den Unterschieden reden. Ich musste mit einer Schreibmaschine umgehen können. Das war nicht so komplex.
Und da würden dir viele widersprechen. Aber also erstmal hat den Satz...
Ja, Fahrbahn. Ja.
Siehste? Also erstmal hat den Satz der liebe Kollege Markus, Grüße gehen raus, gesagt. Ich glaube, ich habe ihn danach nur zitiert, weil er mir auch so gut gefallen hat. Aber der Urheber dieses Gedanken ist Markus. Und ich gebe dir recht, das stimmt. Wir diskutieren das ja auch viel im Bereich der, ich sag mal, Volontariat, Ausbildung und so, wie viel Technologieoffenheit brauchst du, wie viel Technologieaffinität brauchst du in diesem Job und wie viel auch technisches Grundverständnis. Das sind ja 3 unterschiedliche Dinge. Und die ersten beiden kann man auch so ein bisschen grundsätzlich mit dem Thema Neugier überschreiben, was jeder Journalist haben sollte. Die wirst du brauchen und die wirst du auch künftig noch mehr brauchen, weil tatsächlich das einfach stimmt, dass sich diverse Technologien und Plattformen schneller entwickeln, als wie wir es können. Das heißt, da haben sich tatsächlich Dinge gedreht und wir haben das auch in Technologieprojekten, wir haben ja ein großes neues Content Management, ein ganzes neues Redaktionssystem eingeführt, gemerkt, das haben wir alles mit agiler Projektmethodik gemacht. Also früher wäre das Wasserfall-Projektmanagement gewesen, Lastenheft schreiben, Pflichtenheft, so und so soll das Ding aussehen, 2 Jahre lang wirklich ist der Monolith. Das haben wir bewusst nicht getan, war die beste Entscheidung, weil sich allein in der Projektphase der Einführung eines so großen neuen Systems so viele Dinge agil geändert haben. Dann haben wir Kanäle da komplett rausgeschmissen, die sich von selbst überholt hatten. Wir haben neue Formate da eingebaut und alles, bevor das Ding überhaupt live war. Ne? Also auch Iterationsschleifen und so. Das ist schon absolut richtig. Zu der anderen Frage, ob jetzt jeder das gleiche Level an Technologieaffinität und Expertise mitbringen muss, das glaube ich tatsächlich wirklich, wirklich nicht. Also ich nehme für mich persönlich einen Anspruch, da bin ich aber auch reingewachsen, bin ich auch sehr dankbar für, dass ich da sehr viele Einblicke in den letzten Jahren gewinnen durfte und in vielen Stellen so ein gewisses Inselwissen aufbauen durfte. Ich merke aber auch jetzt gerade beim Thema KI auch bei anderen, dass wir Gott sei Dank auch bei uns im Haus absolute Experten für diese Dinge haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen Riesenhaufen richtig guter Journalisten und Journalistinnen oder Spezialredakteure, Bild, Bewegtbild und so weiter, die ganz andere Expertise mitbringen, die vielleicht sich im Kern auch mit gewisser Technologie beschäftigen, aber die das nicht im Kern alle mitbringen müssen. Also diese eierlegende Wollmilch so, dass jeder das Gleiche machen können muss, das haben wir heute nicht mehr. Und wenn du es dann halt schaffst, die irgendwie sowohl in der sogenannten Führungsebene, wie es dann immer so blöd heißt, als auch in der gesamten Mannschaft, da das so gut aufzubauen, dass du verschiedene Stärken über verschiedene Teams und verschiedene Positionen hast, dann kann das klappen. Also auch bei uns in der Chefredaktion haben wir verschiedenste Typen mit sehr unterschiedlicher Expertise, was der Grund, glaube ich persönlich, ist, dass wir durchaus da stehen, wo wir heute stehen, weil wir zumindest halbwegs selbstbewusst sagen können, dass es nicht ganz so schlecht läuft bei uns und dass wir zumindest eine Strategie haben, wo wir hinwollen in Zukunft.
Ich muss dir was gestehen, das ist ungefähr so 15 Jahre her, in der Entstehungsphase der Genese der ersten Ausgabe vom Universalcode, gibt es nochmal gleich zu bedenken, bevor jetzt jemand über mich herfällt, das war so 2010, 2011, da habe ich immer gepredigt, ihr müsst möglichst viel können. Ihr müsst euch mit Video, mit Audio beschäftigen, ihr müsst die Technik beherrschen, ihr müsst Social Media machen, den ganzen Kram, den man also damals schon irgendwie so weit kannte. Jetzt kommst du und sagst, nicht ganz zu Unrecht, das geht ja gar nicht. Ihr könnt nicht alles gleich gut können. Klammer auf, stimmt, habe ich dann auch gelernt, Klammer zu. Aber wenn heute jemand zu dir kommt und sagt, sag mal, was würdest du mir denn jetzt raten? Auf was soll ich denn jetzt machen? Soll ich eher der Generalist sein, der vom Podcast bis zum Video und Zeitungstext alles kann? Oder würdest du mir sagen, hey, pass auf, du wirst jetzt unser TikTok-Spezialist.
Was du beschreibst, ist ein Lernprozess, den ich persönlich für mich oder den wir auch, um für unser Unternehmen zu sprechen, in den letzten Jahren auch extrem hatten. Eine Randnotiz, bevor ich dann natürlich gerne deine Frage beantworte oder Antworte, ist das Thema relativ früh. Also bevor ich bei der VM war, auf das Thema Video, Bewegtbild, Livestreaming gesetzt und hatten genau diesen generalistischen Ansatz so 2018 rum. Haben wir unter anderem auch mit der ZDF Digital zusammen so eine Art Reporter-App entwickelt, sodass der Reporter draußen, der Lokalreporter, nicht nur sein Video drehen konnte, also Videoschnipsel, Interviews aufnehmen, was auch immer, sondern dann auch direkt am Smartphone in unserem Branding und so weiter mit so Story-Elementen sein Video schneiden. Das war so unser Ansatz, wie die Frau beschreibt, jeder muss alles können und das gehört jetzt künftig auch zum modernen Arbeiten eines Reporters, Redakteurs dazu. Haben wir gelernt, funktioniert nicht. Und das ist schon lange weg, dieses Thema. Und mittlerweile haben wir gesagt, die Recherche vor Ort, die Produktion vor Ort eines Videos ist Aufgabe eines Reporters in bestimmten Rahmenbedingungen. Er kann sich aber darauf verlassen, dass die Bewegtbildredaktion, die wir haben, mit so einem Modell mit Freelancer machen wir das, eine sogenannte Postproduktionsbereitschaft, 365 Tage im Jahr bereitet, wo seine Videos für jeder Tages- und fast jeder Nachtzeit stimmt nicht ganz geschnitten werden, und zwar von einem Profi, weil einfach dieses Thema Postproduktion von Videos ist nicht umsonst ein Ausbildungsberuf, da kannst du halt richtig gut rausziehen. So. Und das haben wir, das ist jetzt mal ein Beispiel von vielen, wo wir gemerkt haben, wir müssen dieses Thema Rollenprofile. Was ist der Job eines Lokalreporters, was ist der Job eines Lokalchefs, was ist aber auch der Job eines Experten für Datenjournalismus, eines Experten für Foto, eines Experten für Audio. Wo endet das Generalistentum und wo fängt das Spezialistentum an? Zu deiner Frage, wenn jetzt junge Kolleginnen und Kollegen jetzt neu in den Job starten, würde ich zwei Dinge sagen. Also gerade im Volontariat, das haben wir bei uns auch so angelegt, das sind 2 Jahre bei uns, alles mal machen, um rauszufinden, beidseitig, sowohl Arbeitgeber als auch Volo, was sind meine Stärken und was sind auch meine Schwächen. Also bei uns muss jeder Volo steht vor der Kamera, ist 2 Monate bei Bewegtbild, ist bei der Bildredaktion, hat Wahlstationen, ist am Print-Hub, ist am Digital-Hub, ist in den Lokalreporter-Einheiten natürlich, hat am Ende des Tages alles mal gemacht und mit Sicherheit auch Dinge außerhalb seiner Komfortzone. Und dann glaube ich schon daran, dass du danach für dich irgendwann eine Art Spezialistentum brauchst, was auch deinen Interessen, also auch Studium ist ja auch die Frage, was soll ich studieren? Mein Vorschlag wäre, das, was dich besonders interessiert, weil Journalismus lernst vor allen Dingen im Handwerk und gar nicht so im Akademischen. Und dann wirklich dieses Thema reingehen, was kann ich besonders gut, was will ich auch, ne? Also wo sind meine Interessen und mich dann darauf fokussieren, weil damit, glaube ich, ist dir persönlich, aber auch dem Arbeitgeber, für den du dann arbeitest oder dem journalistischen Medium, für das du dann arbeitest, am meisten geholfen. Und wenn du halt wirklich dein Herz für einen Reporter schlägt, dann hast du ein bisschen mehr Generalistentum. Wenn du aber merkst, Alter, ich bin voll in diesem ganzen Datenthema Excel und ich liebe es, mich in Datenquellen reinzuschmeißen, dann ist vielleicht deine Zukunft eine glorreiche im Datenjournalismus, um mal ein Beispiel zu nennen.
Das führt, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen widersinnig erscheint, fast zwangsläufig zum Thema Geschäftsmodell bei Tageszeitungen oder ganz generell im Journalismus. Also nochmal der Unterschied zu meiner Zeit und zu deiner Zeit. Einfacher als das Geschäftsmodell einer Regionalzeitung zu meiner Zeit ging's nicht. Du warst im Regelfall fast Monopolist, hattest kaum einen Wettbewerber, hattest ein sehr funktionierendes Abo-Modell, wo die Abos dann teilweise auch über die Generationen hinweg, ne, wenn einer das Zeitliche gesegnet hat, hat's dann der Nächste übernommen. Und ich kann mich nur sehr gut erinnern, wir hatten mal, ist ja Ewigkeiten her, gab's so eine Eigenanzeige und da stand dann irgendwie drin so, ohne Heimatzeitung, also das war wirklich in diesem betulichen Deutsch, ohne Heimatzeitung weiß man nicht, was am Ort vorgeht und ist nur ein halber Mensch. Die Heimatzeitung muss man haben. So, da stand damals so, heute würde das wahrscheinlich kaum jemand mehr so unterschreiben in dieser Pauschalität. Aber das Geschäftsmodell, darauf wollte ich eigentlich raus, war relativ simpel. Abo, Geld. Also du musstest nicht mal Betriebswirt sein, um dieses Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Einfacher ging's nicht. So, jetzt kommst du. Jetzt komme ich endlich dazu, warum ich diesen Gedankensprung gemacht habe. Und sagst, naja gut, also wir haben Bewegtbild, wir haben Audio, wir machen ein bisschen was mit Datenjournalismus, wir haben Digital-Hub, wir machen Social Media, natürlich machen wir noch die gute alte Tageszeitung. Und während du mir das so alles erzählst, habe ich im Hinterkopf, okay, das sind erstmal ganz, ganz viele Ausgaben. Die gute alte Zeitung, wissen wir alle, ist kein exklusives Problem von euch, bringt nicht mehr die Einnahmen, die sie mal gebracht hat. Und das Digitale kann es offensichtlich noch nicht ganz hundertprozentig kompensieren, wenn es das denn jemals kam. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich jetzt Controller oder sowas wäre, würde ich sagen, lieber Mario, das ist toll, was du mir da erzählst, aber wie finanzierst du das?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Das ist, also es gab ja unter, also gerade, ich sag mal, als ich in den Journalismus dann gegangen bin, das ist ja mittlerweile auch ein paar Jahre her, war es ganz zu Anfang noch zumindest, würde ich dieses Thema ja über Geld sprechen will. Ne? So ein Geschäftsmodell ist Problem von Verlag und Lesermarkt und Anzeigenabteilung und Geschäftsführung und Redaktion ist so ein gekapseltes Ding. Wir machen unser Ding und
das schon. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist. Also wir sprechen auch sehr offen bei uns im Haus über Geld. Wir haben ja auch, das habe ich auch auf LinkedIn schon diverse Male publik gemacht, wir haben ja ein großes internes Projekt gestartet, das nennen wir ja nicht umsonst Road to Paperless. Das ist ein Redaktionsprojekt, das ist ein medienhausweites Projekt. Die Road to Paperless ist natürlich, sind wir noch nicht am Ende, logischerweise, bin ich auch froh drum. Man muss ja auch dazu sagen, bei all dem Abgesang auf die gedruckte Tageszeitung, es ist ja nicht so, dass jetzt hier wenn wir auf unser Verbreitungsgebiet gucken, niemand mehr unsere Tageszeitung in der gedruckten Form haben will. Also das geht schon noch ein paar Jahre als Geschäftsmodell, was auch wichtig ist. Das Zwischenmodell, was ja auch sehr erfolgreich ist bei vielen Verlagen, auch bei uns ist das E-Paper, also im Prinzip sowas Ähnliches, also ein finites Produkt angelehnt an die gedruckte Zeitung, verändert sich bei uns jetzt aber auch. Und die Zukunftswette oder die Zukunftsstrategie, das muss man ja so sagen, bei uns, und das, wir müssen damit nicht recht haben, ist das Thema, wir trauen uns zu, dass unser lokaler und regionaler Inhalt im Sinne eines USP so exklusiv, so relevant ist dass, und auch von der Qualität so adäquat ist, dass genug Menschen sagen, das ist es mir wert, dafür im Sinne eines digitalen Abo-Modells Geld zu bezahlen. Also Paywall und Abo-Modell. Möglicherweise perspektivisch auch nicht nur ein Abo-Modell, sondern ist ja von vielen so der große Traum, dieses Thema Membership-Modell. Wenn du, ich sage jetzt mal gesponnen, Mitglied in einem Club bist und nicht nur ein Abonnement hast, weil da noch mehr dranhängt, dann fühlst du dich ja noch wohler. Ich sage ein paar Beispiele. wenn man Deutschland die Freunde der Zeit als glorreiches Beispiel, wie man das richtig gut spielen und machen kann, da sind wir noch nicht. Aber das ist so unsere Kernstrategie. Was ich bei uns auch intern und was wir alle intern sagen, ist, wir haben eine Strategie. Wir haben diese Strategie auch deshalb, weil wir fest daran glauben, dass die gut ist. Ob die wirklich gut ist. Ich habe keine Glaskugel, ich kann es niemandem versprechen. Ich kann immer nur jedem sagen, pass mal auf, wir haben einen ganz klaren Plan, wo wir hinwollen. Technologisch, inhaltlich, geschäftsmodellmäßig. Die Eigentümer gehen damit und so weiter. Wir stehen auch wirklich nicht nur wirtschaftlich, sondern wir stehen auch gut da. Wir haben auch Spielraum und es läuft auch an der digitalen Abo-Front, sag ich mal, läuft jetzt bei uns auch nicht so ganz schlecht. Und nur alles falsch scheinen wir nicht zu machen. Trotzdem langer Weg, sehr komplex, Erodierung des alten Geschäftsmodells, Riesenproblem. Aber das ist sozusagen der Status quo heute, 2025, was wir sagen können. Und unsere Idee von Lokaljournalismus und seiner Finanzierung in einem privatwirtschaftlichen Haus so funktioniert, werden wir plus minus Anfang der 2030er wissen. Ich habe große Hoffnung, dass das so ist. 100% jemandem das versprechen kann ich nicht, aber wir haben zumindest einen Plan.
Das ist das Schicksal von allen Geschäftsmodellen dieser Welt. Und also es ist ja inzwischen nicht mehr so wahnsinnig schick, sich auf Elon Musk zu berufen, um Gottes Willen nicht. Aber wenn dir jemand gesagt hätte vor 20 Jahren, du wirst mit Elektroautos mal der reichste Mann der Welt, dann hätte man wahrscheinlich auch gesagt, niemand hätte das prognostizieren können. Aber das ist auch das Einzige, was ich heute über Elon Musk sagen möchte. Mario, ich habe beziehungsweise in den beiden Folgen dieses Podcasts vor deiner Folge waren drei junge Studenten beziehungsweise Studentinnen zu Gast von der BAF, der Bayerischen Akademie für Fernsehen, hieß sie früher. Inzwischen heißt sie, glaube ich, Bayerische Akademie für Fernsehen und digitale Medien. Und da ging es so ein bisschen darum, was wollt ihr eigentlich später mal machen, wenn ihr diese Ausbildung habt etc. So vor nicht allzu langer Zeit hätten Absolventinnen und Absolventinnen einer Fernsehakademie höchstwahrscheinlich gesagt, ich möchte was mit Fernsehen machen. Heute sagen die, ja, sie könnten sich vorstellen, irgendwie YouTube-Kanäle und viel mit Social Media, eine Eigenmarke zu kreieren etc. Keiner, wirklich keiner in dieser ganzen Gruppe war dabei, der gesagt hätte, ich würde gern zum Fernsehen gehen. Früher hätten sich die Leute eine Hand abgehackt, wenn du gesagt hättest, hey, Job bei der Tagesschau. Keiner hat gesagt, ich will zum Radiosender und guess what? Es hat auch keiner gesagt, er will zur Tageszeitung. Worauf ich raus will, ist, kriegen wir generell im klassischen Journalismus irgendwann mal ein Nachwuchsproblem oder habe ich einfach nur Pech gehabt und die Gruppe war halt irgendwie so sehr wild auf TikTok und YouTube?
Ja gut, da stecken ja zwei Dinge drin. Also ich sag mal, wenn wir es richtig gut hinkriegen, dann kannst du ja TikTok und YouTube auch bei der klassischen Tageszeitung, ehemaligen klassischen Tageszeitung, irgendwann sehr professionell und sehr erfolgreich machen. Muss man ja auch zum Beispiel sagen, die Kollegen und Kolleginnen von der Tagesschau sind ja gerade auch im Social-Media-Bereich unfassbar erfolgreich. So, da gucke ich mir auch sehr gerne an, da machen die einen sensationellen Job. Natürlich gebührenfinanziert. Wir müssen da erstmal keinen Return on Invest irgendwie hinkriegen, aber wenn man rein aufs Journalistische guckt, machen sie es wirklich sehr gut. Und wir hatten mal so eine Phase, ist jetzt, würde ich sagen, so 2-3 Jahre her, da war es wirklich eng. Da haben wir es auch wirklich gemerkt, dass die Bewerbungen auf Volontariatsplätze und die Bewerbungen auf feste Stellen, auch von anderen oder aus Quereinstiege, aus Branchen wirklich massiv zurückgegangen sind. Das hat sich ein bisschen wieder ins Positive hinein verändert. Aber ich glaube schon, dass wir sehr, sehr massiv weiter an unserem Image arbeiten müssen. Ne? Also das eine ist ja quasi über die Produkte am Markt und natürlich auch unsere Auftritte auf Social Media. Also wir haben zum Beispiel nicht umsonst TikTok-Kanäle. Wir sind uns völlig bewusst, dass die Menschen, die uns auf TikTok folgen, bei uns kein Abo abschließen werden morgen. Das ist überhaupt auch nicht Ziel der ganzen Veranstaltung. Da geht es rein um Markenbekanntheit steigern für eine sehr junge, in Anführungsstrichen, Zielgruppe, die dann irgendwann, wenn die sagt, sie werden sesshaft in Mainz, in Darmstadt, in Wetzlar, in Wiesbaden, die sich daran erinnern, dass sie ja irgendwie schon immer die Inhalte vom Wiesbadener Kurier sehr gut fanden und dass das jetzt für sie noch relevanter geworden ist und dass das Thema Abo und App-Nutzung oder was auch immer jetzt für sie mal eine Rolle spielt. Also das ist mal der eine Teil. Und der zweite Teil ist auch dieses Thema Arbeitgebermarke. Wenn wir machen relativ viel im persönlichen Gespräch, ich darf regelmäßig an irgendwelchen Unis unterwegs sein. Unsere oberste Chefin, meine liebe Kollegin Jule, macht das sehr viel, auch andere Kollegen aus der Chefredaktion, andere Kollegen aus den Lokalredaktionen. Und wenn wir das machen und dann im 1-zu-1-Gespräch oder im 1-zu-N-Gespräch darstellen, was wir alles tun, was es bei uns für Jobprofile gibt, für Möglichkeiten gibt, dann sagen wir viele, boah, geil und so weiter, und über den Weg kriegst du dann auch Leute. Und wenn sie dann mal bei uns drin sind, ich bin ja froh, dass wir unfassbar viele junge, super tolle, kreative Kolleginnen haben, dann sagen die, Alter, ist doch wirklich, und das sage ich auch immer, ist der geilste Job der Welt. Ja, du kannst jeden Tag was Neues entdecken, bist in einer Branche, die mitten im Umbruch ist, du kannst hier so unfassbar viel gestalten, dann ist das cool. Aber ja, ich glaube schon, dass wir alle gemeinsam, gibt's ja auch jetzt Anstrengungen über die Verlagsgrenzen hinaus, dass wir an diesem Thema Arbeitgebermarke arbeiten, dass die Leute oder dass junge Menschen das überhaupt auf dem Schirm haben, dass das ein spannender Arbeitgeber sein könnte mit all dem, was dazugehört. Auch Hygienefaktoren, Gehalt und so, das ist ja nicht nur Spaß für Luft und Liebe, sondern auch alles andere muss ja stimmen, das kommt noch dazu. Aber auch das ist bei uns, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, können andere anders sehen, sehr okay, was man da auch verdienen kann zum Beispiel. Und der Rest. Und noch ein Gedanke, den fand ich sehr spannend, der Mario Garcia, also mein viel, viel populärerer Namensvetter, der hat vor ein paar Jahren, ist mittlerweile schon her, ein tolles Essay geschrieben, wo er so ein bisschen in Richtung der jungen Leute den Gedanken aufgemacht hat, dass ja jetzt langsam die Digital Natives auch in die Entscheidungsebenen von Medienhäusern kommen. Und weil sie halt in die Entscheidungsebenen von Medienhäusern kommen, ist deine Chance als jetzt noch etwas jüngerer Kollege, der jetzt neu da reinkommt, ist noch größer, als sie vielleicht früher gewesen war, mit Ideen, mit neuen Dingen, mit neuen radikalen Vorschlägen Gehör zu finden. Das fand ich zumindest so einen ganz spannenden Gedanken, den man mal mitnehmen kann.
Ich glaube übrigens, dass da sehr viel Wahres dran ist, einfach aus der eigenen Erfahrung. Ich kann jetzt hier mal ein Geheimnis lüften, das du selber nicht weißt. Das allererste Bewegtbildseminar, das die VRM gemacht hat, war 2007, und du darfst raten, wer es gemacht hat damals.
Das finde ich cool.
Ja, also weißt du, wirklich noch mit Camcordern und solchen Geschichten, weil auf die Idee, mit Handys zu filmen, wäre man ja damals um Gottes Willen nicht gekommen. Ich erzähle diese Geschichte deswegen, weil es damals nicht nur in Mainz, sondern wahrscheinlich in allen Tageszeitungen, Chefredaktionen logischerweise sehr viel analoge Menschen gegeben hat, und alle, die irgendwie digital unterwegs waren, so ein bisschen die Exoten. Ich kann dir sagen, die haben uns im Haus auch ein bisschen schräg angeguckt, als wir da angefangen haben, Webvideos zu drehen. Wenn ich mir heute angucke, eure Chefredaktion beispielsweise, da glaube ich, muss ich jetzt niemandem mehr erklären, warum dieses Internet wichtig sein könnte. Und ich glaube, das ist tatsächlich der ganz entscheidende Unterschied zu, in Anführungszeichen, früher. Mario, ein Thema noch ganz kurz, über das ich gerne mit dir reden würde. Du hast vorhin über Abos gesprochen, also Konvertierung von TikTok-User, der dann irgendwann mal das Abo abschließt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß, dass ich, sagen wir mal, mit den Abo-Konditionen, die mir meine heimische Tageszeitung gerne immer wieder unterjubeln will, ein bisschen unglücklich bin. Gar nicht so sehr wegen des Preises, sondern weil ich einfach da Flexibilität vermisse. Also das ist so immer noch dieses Take it or leave it. Und wir leben in Zeiten, in denen ich sage, okay, ich kann Netflix-Abo für 4 Wochen abschließen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Dann mache ich es wieder weg und übernächsten Monat abonniere ich es wieder. Ist das etwas, wo man möglicherweise gerade also ganz bestimmt nicht nur bei euch, sondern überall in Verlagshäusern Nachholbedarf hat?
Also Nachholbedarf haben wir mit Sicherheit überall, aber man muss natürlich auch schon sagen, dass wir uns durchaus an den marktführenden Modellen oder an allem, was Marktführer so erfolgreich macht, natürlich orientieren. Ich sage mal, das, was du beschreibst, mit dem Abo ist ja bei uns auch so. Also selbstverständlich kannst du das digitale Monatsabo flexibel, kannst du jederzeit kündigen. Wenn du ein bisschen Geld sparen willst, kannst du bestimmte Sonderangebote von uns kriegen, bis hin zu Jahresabos, wo du dann für 12 Monate Nutzung, dann vielleicht 9 Monate, 10 Monate, also all das, was quasi die Großen erfolgreich macht, machen wir im Prinzip auch. Und diese Flexibilität bekommst du von uns auch Ausnahme. Und wir haben das alles für uns ja durchdacht, wir haben es auch vertestet, wo wir merken, dass es aus User-Sicht wahrscheinlich grandios wäre, wo es aber aus Unternehmenssicht dann nicht funktioniert, ist dieses ganze Thema Titel Einzelverkauf. Ne? Kriegen wir immer wieder hatten wir früher, muss ich aber wirklich sagen, es ist, natürlich ist das ein toller Gedanke.
Ja,
das und
hat
ich würde
nicht
auch total gerne einfach kein Netflix-Abonnent sein, sondern sagen, hier, ich kann mir doch für ein ganz kleines Einruf, kann ich mir die Serie holen und die Serie holen, aber so funktioniert ein Geschäftsmodell. Und das ist halt so das, wo dann wirklich die Kern-User-Interessen dagegen laufen. Das Gleiche, diese immer wieder schöne Idee, ich kann es schon nicht mehr hören, ein Netflix für den Journalismus, wo irgendwie da alles drin ist und jeder kriegt da sein Share-Ding und es ist, also kann mir noch keiner irgendein funktionierendes Modell gezeigt. Das heißt, wir versuchen uns auch wie DAZN, wie Sky, wie Netflix, wie Amazon Prime, wobei die ein bisschen andere Voraussetzungen haben, wie alle Spotify, was auch immer, versuchen wir uns schon zu sagen, pass mal auf, wir bieten dir die Flexibilität an und wir versuchen dich einfach jeden Monat aufs Neue davon zu überzeugen, dass du die Flexibilität einfach nicht brauchst. Sehe ich ja bei mir selber, ich glaube, ich bin Netflix-Kunde seit, weiß gar nicht, 2019 oder so. Ich hätte es jeden Monat kündigen können, ich habe es noch nie gekündigt, dieses Abo, weil ich jeden Monat benutze. Und das ist halt wirklich tatsächlich unser aktueller Gedanke. Wir sind natürlich jederzeit bereit zu sagen, okay, da kommt vielleicht was Neues. Vielleicht hat irgendeiner eine völlig neue Idee. Ich habe noch keine. Es gab ja schon die Idee Geld gegen Zeit. Also du kaufst die Mediennutzungszeit und die kannst du irgendwie abgelten und so weiter. Widerspricht aber natürlich auch so ein bisschen der Idee von Qualitätsjournalismus, wenn du sagst, boah, ich habe ja nur noch 10 Minuten diesen Monat übrig, also muss ich alle Artikel möglichst schnell lesen. Das macht ja auch keinen Sinn. Egal. Oder ich gucke die Filme auf doppelter Geschwindigkeit, wie auch immer. Das ist ja nicht Sinn der Veranstaltung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Geschäftsmodell bleibt ein Problem und wir versuchen halt den Beweis anzutreten, dass ähnlich wie bei Spotify, ähnlich wie bei Netflix, ähnlich wie bei anderen, dass unsere Inhalte genug Leuten genauso wertvoll sind, dass sie sagen, ich zahle dafür Summe X. Aber den Beweis müssen wir, also für die komplette erfolgreiche Transformation, jetzt zum Beispiel der VRM in unserem Fall, müssen wir den natürlich in den nächsten Jahren auch nachhaltig noch erbringen. Aktuell zeigen die Wachstumsraten und etc. das, was wir im Markt tun, in eine sehr gute Richtung. Aber das muss ich natürlich erstmal komplett etablieren. Und dann gucken wir mal, dass so erfolgreich ist, wie wir hoffen, dass unsere Strategie eine gute war.
Also liebe Leute, falls wir jüngere Hörer in diesem Podcast haben sollten, den Beweis kann ich ja auch noch nicht erbringen, das ist immer so das Wunschdenken. Also wenn wir welche haben und ihr wollt einen richtig coolen Job in Sachen Journalismus machen und ihr denkt möglicherweise, wird Tageszeitung so ein bisschen uncool, würde ich euch empfehlen, redet mal mit Mario und dann werdet ihr das Ganze ein bisschen anders sehen und allen anderen empfehle ich das auch. Mario, herzlichen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke. Vielen Dank.
Ja, danke dir für die tollen Fragen.